Zwischen Profil und Persönlichkeit, wie funktioniert das eigentlich mit Bewerbungen, Besetzungen und was wäre für dich als Führungskraft an der Stelle interessant zu wissen? Mit meinem Mann Oliver Peters, einem erfahrenen Personalberater, habe ich genau über diese Dinge gesprochen. Viel Spaß in dieser Folge. Heute gibt es ein richtiges Highlight hier im Podcast. Ich freue mich riesig. Ich habe meinen eigenen Mann interviewen dürfen. Und zwar diesmal zu seinem Job. Es gab schon Gespräche mit ihm zu anderen Themen. Welche das sind, erfährst du gleich. Warum heute das Thema Personalberatung im Fokus steht, ist relativ klar und eindeutig für mich ein ganz wichtiger Punkt gewesen. Denn ich habe das immer wieder in Coachings, in Gesprächen, dass Themen aufkommen, wie muss ich denn mein LinkedIn-Profil pflegen, wie sieht so ein Lebenslauf überhaupt aus. Also das Thema Besetzung, Bewerbung ist allgegenwärtig, gerade für Führungskräfte, egal ob du selber einen Job suchst oder sie jemanden einstellen möchtest. Und ich habe mir gedacht, dass das Gespräch mit einem sehr erfahrenen Personalberater, der vor allen Dingen Führungskräfte besetzt, bis auf C-Level, an der Stelle einfach hilfreich sein kann. Also es gibt ganz, ganz viel gleich zu erfahren über, wie funktioniert das eigentlich so zwischen einem Personalberater und einem Auftraggeber? Wie tickt eigentlich der Markt? Worauf achtet Oliver ganz konkret, wenn er mit Bewerbern zu tun hat, wenn er auf Profile schaut, wenn er auf Bewerbungsunterlagen schaut? Also bleib einfach dran, auch wenn es in Teilen nicht immer alles für dich interessant ist, aber ich verspreche dir, es ist ganz, ganz viel tolles Futter drin. Und abgesehen davon glaube ich, ja, dass das Gesamtbild einfach eine Bereicherung ist für jede Führungskraft. Einmal über den Tellerrand schauen, wie das wirklich so funktioniert. So, ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude und gute Unterhaltung mit diesem wunderbaren Mann.
So, hallo und ganz herzlich willkommen hier in einer neuen Folge im Podcast Next Level Leadership. Heute nochmal mit einem ganz besonderen Gesprächsgast, den ich sehr, sehr herzlich begrüße. Das ist nämlich mein eigener Mann Oliver.
Guten Morgen, liebe Frau.
Schön, dass du da bist. Wer Lust hat, mehr Gespräche von Oliver und mir zu hören, es gibt schon tatsächlich eine ganze Reihe von unseren Gesprächen. Allerdings haben wir uns da mehr so zu privaten Themen ausgetauscht oder familiären Themen, zu Fragen wie zum Beispiel, ob man ab und an mal eine Auszeit von der eigenen Familie braucht. Du erinnerst dich, ne?
Mit Freuden.
Mit Freunden, genau. Oder wie es ist, ein Elektroauto zu fahren. Die Folge ist jetzt fast schon 3 Jahre alt. Also diese tollen, eher privateren Folgen, die hänge ich dir gerne in die Shownotes. Heute geht es um was ganz anderes, denn ich freue mich sehr, dass du Lust hattest, dich darauf einzulassen, dass wir ein bisschen über deinen Job reden, über deine Profession.
Ich bin gespannt, welche Fragen mich gleich erwarten werden.
Ja, also wenn man bei Oliver J. Peters auf das LinkedIn-Profil geht, dann steht da, dass er darauf spezialisiert ist, Führungspositionen zu besetzen, und zwar vor allen Dingen im mittelständischen Unternehmen, dauerhaft oder eben mittels Interim-Manager. Und der Fokus liegt dabei auf international tätigen Medizintechnik-, Dental- und Pharmaunternehmen. Habe ich das so richtig zusammengefasst?
Dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Das beschreibt meine Tätigkeit und meine Passion eigentlich vollumfänglich und auch völlig korrekt, ja.
Genau, also wir werden heute über das Thema Personalberatung sprechen, Headhunting, Executive Search. Die Begrifflichkeiten dafür sind vielfältig, genauso vielseitig wie dein Berufsfeld. Aber ich glaube, das ist eine Folge, die ganz spannend wird für alle Führungskräfte jetzt, egal ob sie gerade vielleicht auf Jobsuche sind oder jemand einstellen wollen. Ich glaube, es ist einfach spannend, Einblicke in diesen Markt zu bekommen und auch ein bisschen mehr Bewusstsein zu entwickeln, was da draußen eigentlich gerade los ist. Genau. Wollen wir loslegen?
Let's go.
Let's go. Du bist ja schon seit vielen Jahren in deinem Job tätig. Nimm uns mal vielleicht mal mit in so einen typischen Auftrag. Wie funktioniert sowas der Reihe nach? Was kommt zuerst? Was passiert zuerst? Wer ruft wen an und wie gestaltet sich das dann? Ich glaube, daran wird sich ganz viel anschließen an Fragen, die für Führungskräfte vielleicht interessant sein könnten.
Ja, am Anfang steht ja wie bei vielen Dingen des Lebens die Akquise, das heißt, der Kunde und ich müssen ja irgendwie zusammenfinden. Das kann relativ schnell geschehen. Das kann sich über Jahre hinziehen. Und der finale Impuls geht dann sicherlich vom Unternehmen aus, das feststellt, es hat eine Vakanz, ein Problem. Das ist es eigentlich in der Regel immer. Also entweder ist es ein Wachstumsschmerz, man vergrößert sich, man wächst, man internationalisiert, man strukturiert um. Oder es ist irgendwas passiert, jemand hat gekündigt oder anderweitiges und dann muss eine Lösung her. Und dann versucht man idealerweise als Unternehmen natürlich erstmal intern zu gucken, welche Lösungen haben wir. Und im Zuge der Nachwuchsentwicklung Mitarbeiter zu fördern, ihnen eine Karriereperspektive aufzuzeigen. Natürlich wird am eigenen Netzwerk gerüttelt und geschüttelt. Irgendjemand kennt immer irgendjemanden. Meistens sind diese Wege relativ schnell dann aber auch in der Sackgasse angekommen. Und dann ist der Moment da, wo das Telefon klingelt bei irgendeinem Partner, mit dem das Unternehmen zusammenarbeitet, jetzt in dem Fall mit mir. Und dann heißt es, wir brauchen Ihre Unterstützung, wir haben hier einen Bedarf.
Okay. Ich glaube, das ist somit das erste Missverständnis, glaube ich, was es manchmal draußen gibt. Ich kenne viele, ne, bekannte Freunde, Kollegen von uns, die durchaus dann bei dir schon angerufen haben, Oliver, du bist doch Personalberater, ich suche einen Job, kannst du nicht was für mich tun, oder?
Das kommt sehr, sehr oft vor, tatsächlich. Und es ist ein zweischneidiges Schwert, denn als Personalberater hast du ja schon irgendwo einen Helferkomplex. Heißt, man hat natürlich den tiefen Wunsch, seinen Kunden glücklich zu machen und das Projekt erfolgreich abzuwickeln und eine nachhaltige Besetzung zu finden. Umgekehrt triggern zumindest auch mich sicherlich die Kontaktaufnahmen von Kandidaten oder Menschen, ich sage das jetzt mal neutral, die in einem Veränderungsprozess stehen und sich an mich oder an meine Kollegen wenden mit so einer Art Hilferuf. Ich suche einen neuen Job, ich brauche einen neuen Job, kann sowas tun. Und ja, das lässt einen nicht kalt und es ist auch wichtig, den Kontakt, finde ich, professionell zu begleiten. Nur die Erwartungshaltung sollte klar sein, dass in den allermeisten Fällen der Besetzungsmarkt getrieben, getriggert wird durch ein Mandat, das von einem Unternehmen letztendlich vergeben wird und daraus erfolgt dann eine Suche und eben die Möglichkeit, auch einen neuen Job anbieten zu können oder jemanden ins Spiel zu bringen, wie man so schön sagt.
Jetzt habe ich dank dir auch gelernt, dass es so ganz viele verschiedene, ich nenne es mal Spielarten in dem Markt gibt. Also so eine massenorientierte Suchung, die über Stellenbörsen und Ähnliches geht, große Plattformen. Es gibt die unterschiedlichsten qualitativen Herangehensweisen an das Thema. Was ist genau das, was du besetzt und was unterscheidet das vielleicht auch von anderen, die da draußen im Markt suchen?
Ein Juraprofessor damals in meinem Studium hat den schönen Dreisatz geprägt für die Zusammenarbeit mit einem Juristen und das nehme ich auch gerne für die Zusammenarbeit mit Personalberatern, zu denen ich mich in der Stelle zählen möchte. Vertrauen, Vollmacht, Vorkasse. Das heißt, wirklich ein Commitment beiderseits, das sich durch Vertragliches dokumentiert, aber sicherlich auch durch Monetäres, dass man wirklich fokussiert auf eine Stelle hinarbeitet und alle Möglichkeiten ausschöpft, die ein Personalberater zur Verfügung haben. Und ja, dazu gehört sicherlich auch die berüchtigte Schublade, wo man den ein oder anderen Kandidaten drin hat. Das möchte ich aber nicht überbewerten und auch gar nicht ganz nach vorne stellen. Da kämen dann eben derartige Anfragen rein oder hinzu, die wir gerade angesprochen haben, die irgendwann mal eingetrudelt sind im Sinne von, ich wäre offen für eine neue Position. Aber es ist eben die fokussierte Arbeit an einem Mandat mit einem sehr klaren Verständnis, was braucht der Kunde? Wer ist der Kunde überhaupt? Was ist das Unternehmen für ein Unternehmen? Was hat es für eine Kultur? Wer ist die Führungskraft? Was sind die Anforderungen an die Stelle? Das erfordert schon ein gerütteltes Maß an Arbeit und auch Einfühlungsvermögen, denke ich, was sich unterscheidet von dem, was oft unter dem Stichwort Recruiting im Markt rumgereicht wird, wo dann in einer Windeseile, Blitzesschnelle eine Anzahl, teilweise auch nicht unerhebliche Anzahl von CVs einfach dem Kunden zur Verfügung gestellt werden. Sie haben ein Problem, hier, ich habe nicht nur eine Lösung, ich habe direkt 15 für Sie. Und erstaunlicherweise ist es meistens keine dieser 15 Vorschläge, die nachher die Lösung trifft. Das ist auch eine Form des Recruitings, die ich aber ungern Personalberatung nennen würde.
Okay, und ich glaube, das ist vielleicht der größte Unterschied, wenn ich das richtig verstanden habe, zu dem, was man landläufig oder was viele von uns unterm Stichwort Recruiting kennen. Ich muss mich irgendwie irgendwo bewerben. Es gibt, keine Ahnung, 80 Bewerbungen auf zwei Plätze. Sondern was du ja machst, ist eine ganz, ich nenne es mal ganz hochwertige individuelle Begleitung bei der Besetzung von Stellen, die aber auch entsprechend ja anders dotiert sind als vielleicht Durchschnittsjobs. Kann man das so zusammenfassen?
Das ist auf jeden Fall eine Frage der Dotierung, sind in der Regel Führungspositionen oder, wie wir auch so schön sagen, hochwertige Spezialistenpositionen. Da gibt es ja auch ein sehr breites Feld für. Es gibt auch eine Menge erfahrene Berufstätige, die für sich beschlossen haben, dass Führung nicht das ist, wo sie sich weiterentwickeln wollen, aber über eine unfassbare Expertise, in welcher Domäne auch immer verfügen. Und die dadurch auch sehr rar am Markt sind und auch interessant dotiert sind. Und dann ist das durchaus auch ein Teil des Mandats. Und da liegt auf jeden Fall der Fokus drauf. Ja, jetzt habe ich einen Teil der Frage vergessen.
Da kommen wir gleich drauf
Kommen wir
zurück,
gleich
denke
nochmal
ich.
zurück.
Das heißt, wenn ich vielleicht über sowas wie ein Jahresgehalt eingrenzen würde, ab was für einem Jahresgehalt fängt so eine Arbeit von jemandem wie dir eigentlich an? Also das sind ja die Jahresgehälter von Stellen, die besetzt werden.
Da wirst du ein breites Spektrum finden, wenn du im Markt rumfragst, bei unseren Mitbewerbern, Marktteilnehmern. Ich hau jetzt mal eine Zahl von 100.000 Euro raus als Jahrespaket, das irgendwo mindestens im Raum sein müsste, damit man sich in einem Markt bewegt, wo man tatsächlich auch ein nachhaltiges Netzwerk aufbauen kann, weil dann sonst die Streuung viel zu groß wird. Das ist jetzt keine Wertung der Positionen oder eine Wertigkeit, die dazu ergeben ist, sondern also eine Fokussierung auf das mögliche Netzwerk, das man sich tatsächlich auch nachhaltig aufbauen kann. Und das lässt sich halt ganz gut im Rahmen der Karriereentwicklung und der Organisationsstrukturen anhand der Jahresentgeltpakete dann abgrenzen, so wie du gerade gefragt hast.
Okay. Ich könnte mir vorstellen, dass jetzt eine Menge Leute zuhören, die sagen, wow, das ist aber ein Gehalt, da bin ich weit von entfernt und auch die Mitarbeitenden, die ich habe. Ich glaube trotzdem, das bleibt einfach mal dran. Ich glaube, dass gleich, wenn wir über das Thema wie Bewerbungsunterlagen sprechen und welche Rolle LinkedIn bei dem ganzen Thema spielt, dass das trotzdem für dich spannend sein könnte. Und wohin würdest du denn die Menschen verweisen, die sagen, das ist ein Gehaltsspektrum, da bin ich gar nicht? Was sind da klassische Wege aus deiner Sicht, um gut in Bewerbungsprozesse einzusteigen?
Sichtbarkeit ist, glaube ich, die größte Überschrift, die ich hier nach vorne stellen würde. Man kann von LinkedIn halten, was man möchte. Ich möchte auch Xing nicht unterschlagen, auch wenn es tatsächlich für mich beinahe keine Bedeutung mehr hat heute, was ich sehr bedauere, da ich ja auch langjähriger Gast, Mitwirkender und Nutzer bin. Aber eine Sichtbarkeit zu schaffen für sich selbst, für seine Karriere, für die Errungenschaften, für die Wünsche, Ziele, ist auf jeden Fall unabhängig von Position, Gehaltsrange, Funktion ein unerlässlicher Anfang, den man machen sollte, auf den dann wie auch immer aufgesetzt werden kann. Und dann gibt es immer noch die guten alten Stellenbörsen, in der Regel digitaler Art, mit den üblichen Verdächtigen da draußen, wo man Stellen finden kann. Das eigene Netzwerk ist auch da nicht zu unterschätzen. Man baut sich ja gerade in den ersten Jahren ein nicht unerhebliches Netzwerk an Kollegen auf, die teilweise Freunde werden. Und ja, da rechtzeitig mal subtile Signale abzusetzen oder genauer hinzuhören, kann durchaus auch ein Weg zum Sieg sein.
Super. Wir gehen gleich nochmal zurück. Ne, meine Eingangsfrage war ja, wie verläuft so ein typischer Auftrag bei dir? Und jetzt sind wir schon beim Thema Sichtbarkeit. Ich freue mich gerade richtig, weil ich in meinen Sichtbarkeitskursen immer bei dem Thema bin, nutzt mal LinkedIn oder sowas. Das ist eine 24/7-Visitenkarte. Bleiben wir gerade mal bei dem Thema, wenn wir schon da sind. Was macht für dich ein LinkedIn-Profil zum Beispiel? Und ich glaube, wir können uns hier mal auf LinkedIn fokussieren, weil es einfach die größte Plattform dieser Art ist. Auch wenn sie sich sicherlich ein bisschen verändert hat in den letzten Jahren. Aber was macht für dich ein gutes LinkedIn-Profil aus? Woran erkennst du da ein gewisses Kaliber von Führungskraft oder eine besondere Position? Worauf achtest du da?
Ja, also es sollte ein Profil sein, wo man merkt, da hat sich jemand die Zeit genommen, hat es mit Liebe erstellt, mit Sorgfalt, hat es auch über die Jahre gepflegt. Eine Karriere ist ja nichts, was man in 5 Minuten macht oder hinschreibt. Das wächst ja über Jahre und bestimmte Ereignisse oder Erfolge relativieren sich ja auch oder stellen sich anders dar oder man nimmt sie anders wahr ein paar Jahre später, sodass ein Profil etwas Lebendes sein muss. also eine gewisse Lückenlosigkeit in der Dokumentation, Nachvollziehbarkeit, was hat jemand studiert, wo hat er studiert, welche Positionen, in welchen Unternehmen hat er durchlaufen. Und natürlich macht es schon auch dann neugierig, so ein bisschen auch qualitativ zu verstehen, was genau verbirgt sich denn hinter dieser Funktion, was hat jemand denn bewirkt, was waren die Herausforderungen. Also im Grunde das, was man auch in dem Lebenslauf nachher finden möchte. Und wenn da noch ein Bild dabei ist, dann macht es das Ganze noch interessanter, weil so auf jeden Fall schon mal ein erster Eindruck einer Person entsteht, ja, mit allen Vor- und Nachteilen, die Fotos und selbstgeschriebene Texte halt so mit sich bringen.
Okay, ich bin bei den, wenn ich mir die Profile angucke, da gibt's ja immer das Profilbild und dann gibt's ja noch dieses Hintergrundbild. Und ich habe immer den Eindruck, dass dieses Hintergrundbild, dass das so eine verkannte Größe ist. Umgekehrt, wenn da gar nichts drauf ist, wenn das nur so ein graues Feld ist, dann fällt das für mich in die Kategorie, da war jemand nicht so liebevoll unterwegs. Andererseits sage ich den Leuten immer, naja, das ist auch eine Chance, was von dir zu zeigen. Also klar kannst du eine Firmengrafik da reinstellen, du könntest aber auch theoretisch eine Aufnahme von deiner letzten Wanderung da reinstellen, irgendwas Persönliches. Wie erlebst du sowas? Weil ich meine, Fotos sind ja schon extrem stark bei sowas, ne?
Und da fängt dann eben die Gratwanderung an und die Kleinigkeiten, die Profil 1 von Profil 2 unterscheiden. Natürlich sind private Fotos persönlicher und auch vielsagender als jetzt eine vorgegebene Grafik des Unternehmens mit dem Logo dahinter, was das Ganze sehr stark professionalisiert, aber auch entpersonalisiert. Umgekehrt, wenn das LinkedIn-Profil aus einem Profilbild besteht, in Wanderschuhen, mit dem Hund an der Leine und der Hintergrund ist irgendwo am See und man steht noch ein halber Bierkasten im Bild, dann sind wir bei Social Media. Das ist eher Insta, das ist nicht LinkedIn. Ja. Also ja, persönlich, auf jeden Fall, ja. Und lieber als eine 80er Jahre gekantete Grafik im Hintergrund. Nur dann fängt eben der Graubereich an, wird's dann zu persönlich, denn es ist und bleibt halt erstmal eine beruflich orientierte Plattform, ja, bei allen Nebenerscheinungen, die wir da gerade erleben.
Genau, das ist, glaube ich, die feine Grenze zwischen privat und persönlich, oder? Könnt man sofort.
Genau.
Mein Lieblingsbeispiel ist aktuell jemand, habe ich zuletzt noch getroffen, der ist halt begeisterter Gerätetaucher und war dann eben auch in Mexiko in den Cenoten und hatte dann im Hintergrund wirklich eine Unterwasseraufnahme. Die war grafisch einwandfrei. Das war eine ganz, ganz tolle Fotografie, wo man sich im ersten Moment gefragt hat, wo ist das eigentlich? Und dann konnte man erkennen, das ist ein Taucher auf dem Bild. Also es war wirklich schön. Es war persönlich. Es war so für mich so ein bisschen merkwürdig im besten Sinne. Das war so das Profil mit dem Taucher drauf. Und dadurch, dass die Aufnahme so fantastisch war, ist das tatsächlich bei mir hängen geblieben. Also aus einer Gruppe heraus von 50 Menschen, die ich da trainiert habe. Wie siehst du sowas? Wäre sowas noch so auf okay? Oder?
Wenn das Hintergrundbild ist, ja. Wenn jetzt das Profilbild selber eher ist mit Taucherbrille auf und Maske und den Flaschen hinten drauf, dann sind wir genau in diesem Instagram-Bereich. Aber wenn das Profilbild jetzt dann ein business-taugliches Foto ist, das kann ja auch ein bisschen was Lockereres sein, muss ja nicht mit Anzug und Krawatte sein, aber dann ist die Kombination daraus schon mal ganz interessant, dass jemand so ein bisschen Einblick in seine Persönlichkeit da auch vermittelt und nicht allzu viele Pappwände schon mal digitaler Art aufgestellt hat.
Wenn wir schon bei LinkedIn sind, da ist da so quasi der Lebenslauf ein bisschen vorweggenommen, die einzelnen Stationen, wie stehst du zu den berühmten Lücken im Lebenslauf? Also es gibt ja alles Mögliche, ne? Von Sabbatical über krankheitsbedingte Auszeiten über, auch ein Thema für mich mit den Frauen ganz oft, mit Männern leider noch seltener, familiär bedingte Auszeiten, welcher Form auch immer. Also da kommt ja zunehmend jetzt auch sowas wie Pflege von alten Eltern dazu. Was rätst du den Leuten da? Darstellen? Wenn ja, wie? Also ich meine, letztendlich ist es ja egal, ob du das in LinkedIn oder wie du es in LinkedIn machst und wie ist es nachher im Lebenslauf? Wie stehst du dazu?
Lücken sind immer schlecht. Also eine unerklärte Lücke.
Also wenn gar nichts dasteht.
Genau, wenn gar nichts dasteht, wirft immer mehr Fragen auf, als entstehen könnten, wenn da irgendetwas steht. Ich habe da jetzt gar nicht, glaube ich, das Patentrezept, was da stehen sollte. Da gehen Menschen unterschiedlich mit um. Ich denke, persönliche Rahmenbedingungen sollten auch so persönlich wie möglich dann dargestellt worden. Wenn es ein Sabbatical war, wird es einen Grund dafür geben. Wenn es eine krankheitsbedingte Auszeit war, wird es einen Grund dafür geben. Und nicht alles davon muss man der Öffentlichkeit teilen, aber es wird nicht besser, wenn man dann sagt, ich habe mich beruflich weitergebildet oder was man auch immer dann da schreiben mag, dann kommt die Frage, was haben Sie denn jetzt genau gemacht in der Zeit? Und wenn dann nicht 7 Zertifikate kommen, dass man sich mit KI beschäftigt hat, einen Projektmanagement-Kurs gemacht hat, dann entsteht sofort ein unnötiges Fragezeichen. Also Wahrheit goes a long way und das dann eben so weit, wie man es persönlich vertreten möchte. Und die Möglichkeiten, die da auftreten können, wie du gerade schon angedeutet hast, das sind sehr vielschichtig oder vielseitig oder zahlreich. Und irgendwas dazu zu schreiben, dass zumindest klar ist, da ist was gewesen, ja, um so ein bisschen die Fragezeichen bei dem Lesenden wegzunehmen und nicht zusätzlich entstehen zu lassen.
Ich habe den Eindruck, dass das gerade bei Führungskräften immer noch in der Wahrnehmung präsent ist, dass solche Lücken nachher auch ein Nachteil sind, dass einem das nachteilig ausgelegt wird, dass man deswegen weniger Chancen hat, einen gut dotierten, verantwortungsvollen Job zu bekommen. Und ich weiß, als wir es war ja eigentlich gestern, ne, in Beruf eingestiegen sind, da war das definitiv noch so. Wie erlebst du das? Hat sich das verändert jetzt in den Jahren?
Ich glaube, eine Lücke als solche ist erstmal kein Problem. Es ist immer dann eine Herausforderung, wenn es anfängt, ein Muster zu werden, wenn es nicht eine Lücke ist, sondern 5. Wenn die Lücken nicht ein Monat sind, sondern ein halbes Jahr oder mehr und eben keine vernünftige Erklärung dabei ist. Das kann natürlich die Pflege eines Familienangehörigen sein, wo eine schwere Krankheit erfordert, dass immer mal wieder eine Pause notwendig war. Natürlich ist dann die Frage, wo stehen wir denn dann jetzt? Ne? Ist das Thema abgeschlossen? Ist es ein Thema der Vergangenheit oder ist das etwas, was wir auf dem Schirm haben sollten? Da sind wir dann ja bei dem Thema Wahrheit und Ehrlichkeit. Aber es ist auf jeden Fall erstmal nicht dramatisch. Und wir alle kennen die Lebensläufe, gerade bei Führungskräften auf gehobener Ebene, wo man dann irgendwann getrennte Wege geht, wo dann der berühmt-berüchtigte Garden Leave angeordnet wird. Das heißt, es steht eine Beschäftigungszeit im Lebenslauf und auch in LinkedIn, die auf dem Papier existiert, aber in der Realität nicht mehr stattgefunden hat, weil man eben schon 3 Monate, 6 Monate, je nach Verhandlungskunst, auch 1 Jahr raus war. Das ist ja auch irgendwo eine Lücke, die sich aber auf dem Papier erstmal nicht zeigt, die nachher im Gespräch dann aber zutage tritt. Wenn man eben fragt, wie ist das letzte Jahr so gelaufen und wie waren denn die letzten 2 Quartale, wenn dann kommt, ja, da war ich nicht mehr operativ involviert, weil ich schon in Garden Leave war, dann ist das legitim. Dann ist zu verstehen, was hat denn jemand seinem Garden Leave gemacht?
Okay. Ich glaube, wir werden LinkedIn nachher nochmal vertiefen, weil ich auch immer wieder gefragt werde, inwiefern ist es denn wichtig, als Führungskraft da jetzt auch aktiv zu posten und irgendwas zu schreiben. Auch eine spannende Diskussion. Ich habe irgendwie, ich weiß gar nicht, wie die Zahl ist. Ich glaube, ich habe mal gelesen, dass wenn du regelmäßig was postest, dann bist du schon unter den Top 3 oder 4 oder 5 aktiven Prozent bei LinkedIn. Aber ich glaube, die Grundlage ist erstmal das Profil. Kommen wir mal zurück zu deinem Arbeitsauftrag. Das heißt, wir hatten gerade schon so ein bisschen das Thema Stimmigkeit. Also letztendlich, dass du bei dir selber guckst, dass der Lebenslauf irgendwie stimmig ist. Und jetzt kriegst du die Anfrage rein von einem Unternehmen. Da geht es jetzt wahrscheinlich zuerst mal darum zu definieren, was wird überhaupt genau gesucht, in welchem Kontext, für wen. Wie geht's dann weiter?
Ja, das ist die Briefing-Phase, wo es natürlich eine ganze Menge Bullet Points gibt, die Erfahrungen, Qualifikationen letztendlich benennen, die Person mitbringen soll für diese Rolle. Das ist auch alles gut und schön und das ist dann auch schon die Überleitung zu möglichen Themen wie Digitalisierung von Suchen oder Suchprozessen und den Möglichkeiten von KI. Denn das lässt sich natürlich irgendwo schematisieren und auch abgrasen und abgleichen. Der spannendere Teil ist der menschliche Teil dahinter. Also in welchem Stadium müsste diese Person denn jetzt oder würde sie an Bord kommen? Das heißt, wo befindet sich das Unternehmen? Was ist das überhaupt für ein Unternehmen? Ist es Konzern? Ist es Mittelstand? Mittelstand geht von 200 Mitarbeitern bis 5000. Das heißt, über was für eine Größenstruktur reden wir hier? Wie hierarchisch ist das Unternehmen? Was ist der Grund für die Vakanz? Ist beim Vorgänger irgendwas schiefgegangen? Hat das Unternehmen sich entschieden? Hat der Mitarbeiter sich entschieden? Ist es eine neue Position? Wer ist die Führungskraft? Was ist das Mandat? Es sind ganz viele qualitative Elemente drin, die nachher auf der Zielgeraden viel entscheidender sind beim Matching als der ultimative Abgleich von Erfahrungen und Qualifikationen. Und das ist auch genau der Teil, wo ich glaube, dass der Personalberater heute und auch auf absehbare Zeit erstmal noch den Kernunterschied machen wird in einem sich digitalisierenden Markt. Genau diesen menschelnden Faktor zu verstehen, zu internalisieren und im Rahmen der Qualifikation der einzelnen Profile dann auch abzugleichen und sicherzustellen, dass nachher die Trefferquote sehr hoch ist zwischen vorgeschlagenen Profilen und Akzeptanz des Kunden im Sinne von, finden wir spannend, sehen wir auch so, möchten wir gerne kennenlernen. Da trennt sich dann schon spätestens die Spreu vom Weizen. Und diese menschliche Komponente zu verstehen, das ist der zentrale Punkt in meiner Welt und nach meinem Verständnis, wo eben auch das menschliche Element in Bezug auf Personalberater, Berater nachher den Unterschied macht, wie erfolgreich das Projekt abgewickelt wird, wie nachhaltig vor allen Dingen auch.
Ich erlebe das immer auch als hochintuitiven Prozess bei dir, ne? Also schon so diese Aufnahme von, was ist die Situation da gerade, was wird gebraucht, wo stehen die eigentlich in der Entwicklung? Ich stelle auch immer wieder fest, dass nachher, wir reden jetzt ja Gott sei Dank auch viel über unsere Jobs, was ich sehr schön finde, wenn es dann nachher enger wird quasi und letztendlich nur noch eine Handvoll Profile ausgewählt wird, dann ist das, glaube ich, schon auch so, dass es immer ein Teil der Profile, die du vorschlägst, genau das ist, was der Kunde wirklich will. Und dann kommt immer so ein, zwei Sachen rein, ich glaube, intuitiv, sehr intuitiv basiert, wo du sagst, ja, und es ist vielleicht nicht genau das, was der will, aber es wäre eigentlich mindestens noch besser oder noch stimmiger oder wäre noch eine bessere Ergänzung, noch diesen anderen Twist noch irgendwie menschlicher Art bei der Besetzung drin zu haben. Ist es das vielleicht auch, was KI dann noch nicht kann?
Noch nicht, ist gut formuliert. Und natürlich sind das die Momente, die A, besonders viel Spaß machen und wo man B, wirklich Berater ist. Und das erfordert auch einen Kunden, der sich auf diese Reise einlässt, der also nicht einen CV-Lieferanten möchte, sondern einen Berater möchte und entsprechend auch offen ist, sich anzuhören, weshalb ein vorgeschlagener Kandidat, der vielleicht nicht völlig abseitig ist, aber auf den ersten Blick nicht genau das Profil erfüllt, was man als Kunde so im Kopf hatte, vielleicht trotzdem eine erste Stunde des Kennenlernens wert wäre, um auf der Basis dann zu sagen, stimmt, da ist doch einiges drin, was uns helfen könnte oder eben auch nicht. Das ist natürlich auch ergebnisoffen. Und das ist gerade in Bezug auf das, was uns im Arbeitsmarkt erwartet, jetzt von jeglicher Digitalisierung im Suchprozess mal abgesehen, eine Qualität, die viele Unternehmen und einstellende Manager brauchen werden, um ihre Vakanzen überhaupt besetzt zu kriegen. Denn die Ideallösung da draußen, die wird immer seltener, die sucht quasi jeder. Das heißt, Flexibilität zu haben und eben mehr auf die Persönlichkeitsebene abzustellen, offen zu sein für auch etwas abseitigere Erfahrungen und Qualifikationen, die aber trotzdem relevant sein könnten für die Aufgabe, die hier zu erledigen sein wird, wird der Weg zum Sieg sein, nachher nicht endlos Zeit in Suchprozesse zu investieren und Monate auf die nächste Führungskraft zu warten, sondern eben mit sehr breiten Scheuklappen hier in den Suchprozess zu gehen und einen Berater zu haben, der eben auch ein etwas breiteres Portfolio auch vorschlagen kann und nicht nur 0815 nach Hatter, Kanse. ja. Hier, sollten Sie sehen.
Ich habe mal gelernt, Schmidt sucht Schmidtchen, ne? Passiert leider ganz oft noch, oder?
Ganz oft, ja.
Was heißt das denn dann für mich als Führungskraft, sowohl wenn ich mich jetzt bewerbe auf eine Stelle, also ich sehe ja, da ist ein bestimmtes Stellenprofil ausgeschrieben, ne? Wie du das jetzt machst, wie du die Leute suchst, da kommen wir jetzt gleich noch drauf. Da ist ein bestimmtes Stellenprofil ausgeschrieben und ich weiß ja innerlich, an drei Sachen kann ich einen Haken setzen, am vierten vielleicht, am fünften nicht. Und auf der anderen Seite, was heißt es auch für den Hiring Manager, also derjenige, der sucht, wenn er sich jetzt selbst mal ganz ehrlich hinterfragt, wie variabel bin ich eigentlich bei dem? Also wie viel Spielraum lasse ich in diesem Prozess? Du hast das gerade schon so ein bisschen thematisiert auch. Braucht es da eine andere Offenheit, eine andere Flexibilisierung? Vielleicht auch bei dem, der sich bewirbt, einen anderen Mut, zu sagen, ja, von den 8 Sachen checke ich vielleicht nur 6 oder nur 5, aber ich könnte es trotzdem mal versuchen?
Auf jeden Fall, mehr Flexibilität ist meistens eine gute Idee und in vielen Fällen die Antwort auf ganz viele Herausforderungen und Probleme. Es ist eigentlich die Frage, was ist eigentlich das Problem, das es hier zu lösen gibt? Und die richtig guten Kandidaten verstehen dann auch in einem Erstaustausch, in einem Fall, wo eben nicht alle Bullet Points gehakt werden können, zu hinterfragen, was sucht denn der Kunde eigentlich, um dann eben rauszufinden, wo sind denn hier die, ich sag mal, Verhandlungsbereiche, also wo könnte man sich ins Spiel bringen über Erfahrungen, die eben relevant sind, aber außerhalb des Schemas liegen, dass man hier auf Papier oder online irgendwo wahrgenommen hat, um dann aber auch idealerweise zu erkennen, wenn man nachher nicht zusammenkommen kann. Und eine der ganz großen Flexibilitäten, und das ist so basisch, dass es tatsächlich manche fachliche Qualifikationen auch in Zukunft noch überschreiben wird, ist die geografische Flexibilität. Da sind wir in Deutschland traditionell nicht sehr gut drin. Da sind andere Länder, nehmen wir mal die USA jetzt, traditionell anders aufgestellt, wo man bereit ist, für den nächsten Karriereschritt auch mal von New York nach Kalifornien umzuziehen, um anschließend nach South Carolina zu gehen, um den nächsten Karriereschritt in Texas zu machen. Das ist natürlich auch da nicht die Regel und auch da gibt es statische Familien- und Karrierekonstellationen. Aber ich finde schon, dass wir hier in Europa und insbesondere in Deutschland manchmal ein bisschen mehr Flexibilität vertragen könnten. Und umgekehrt ist das die positive Botschaft, die ich dann gerne sende. Wenn Sie es schaffen, ein Familienkonstrukt zu entwickeln, das Ihnen diese Flexibilität erlaubt, sei es über Umzug oder Zweitwohnsitz, dann erhöht das die Möglichkeiten für eine spannende Karriereperspektive deutlich. Ja, als wenn man nur in einem geografisch definierten Umfeld von 50 Kilometern easy Pendeldistanz guckt, dann ist der Markt da irgendwo abgegrast und umgekehrt bedienen sich die Unternehmen dann sehr oft auch immer wie auf demselben Topf. Da ist zumindest dann eine geografische Diversität irgendwann Mangelware und diese Flexibilität ist goes a long way, wie der Engländer sagt.
Ja. Ich weiß, dass bei so manchen Gesprächen das Thema Flexibilität, also Mobilität, nehmen wir das Stichwort Mobilität, immer wieder ein spannender Punkt war. Ne? Also gern gesehen der Fall der, ich sag's jetzt, männlichen Führungskraft, der sein Gespräch ganz weit vorantreibt, sagt, finde ich alles toll, alles spannend. Und ganz zum Schluss kommt dann raus, dass er jetzt erst mit der Familie gesprochen hat, die Familie aber zum Umzug nicht bereit ist. Und der Kunde sagt, ja, er muss aber wirklich 4 oder 5 Tage die Woche hier präsent sein. Was jetzt irgendwie doppelt, also ich finde es auf beiden Seiten so ein bisschen schwierig, so auf der einen Seite so, wann treibe ich wirklich jetzt zu Hause, ich sage jetzt egal, ob mit Mann oder Frau oder so, es gibt ja auch Frauen, die ihre Familie mitnehmen, auch das war jetzt zuletzt, glaube ich, ein Fall bei dir, wann treibe ich das Gespräch so weit voran, dass ich da wirklich Klarheit habe und umgekehrt bei den Unternehmen jetzt nach Corona, wo wir auch so ein bisschen die Bewegung haben, ja, wir möchten die Leute jetzt doch wieder alle mehr in Präsenz haben, was auch nicht immer geht, weil sag mal salopp, in die Pampa will auch nicht jeder ziehen mit seiner Familie, zumindest nicht für die ganze Woche. Was sind da so deine High- und Lowlights oder was wären so deine Empfehlungen, sowohl an die, die suchen, als auch an die, die finden wollen?
Letztendlich sind es ja auf beiden Seiten Systeme, die irgendwie gemanagt werden müssen. Das heißt, wir haben im Unternehmen eine Kultur, ein Unternehmenssystem. Da gibt es die Gruppe, die Abteilung, den Bereich. Da gibt es das ganze Unternehmen mit seiner Kultur. Und das ist einfach, wie es ist. Das ist im Wandel. Je nach Unternehmen wandelt sich das schneller oder langsamer. Und ich will jetzt gar nicht sagen, das eine ist besser als das andere. Remote ist besser als Office oder umgekehrt. Sondern wir sind auf absehbare Zeit irgendwo in einem Mischbereich angekommen. Und auch da die Flexibilität zu haben, Mitarbeitern einen Remote-Anteil zuzustehen, macht sehr viel Türen auf. Umgekehrt ist einfach anzuerkennen, dass bestimmte Unternehmenskulturen, Zusammenarbeitsweisen, die über Jahrzehnte gewachsen sind, eben nur wirklich verinnerlicht werden können und jemand in diese Kultur einkommt, wenn er oder sie vor Ort ist. Ja. Das erfordert Präsenz. Das geht nicht über Teams, Zoom oder andere Tools. Dafür muss man im Büro sein und sich auf die Kaffeemaschine einlassen, das übliche Gespräch in der Kantine, an der Kaffeemaschine, mal schnell zwischendurch. Und das geht online einfach nicht. Umgekehrt sollte sich jemand auch wirklich nur entschlossen in einen Prozess stürzen, wenn er oder sie für und mit der Familie geklärt hat, was sind denn unsere Möglichkeiten und wo sind unsere Grenzen. Und weil du es gerade angesprochen hast, einen Prozess durchzuziehen, an dessen Anfang man mehrfach betont hat, dass man geografisch flexibel wäre und sogar umzugsbereit, und das Wort ist explizit gefallen, auch mehrfach gefallen, und wenn der Kunde dann nachher vor dem Hintergrund ein Angebot ausspricht und dann nicht der Kandidat, sondern quasi indirekt seine Ehefrau den Bewerbungsprozess brüsk beendet mit dem Hinweis, er möge jetzt bitte mal von seinem Ego-Trip runterkommen und sich mehr um die Familie kümmern, dann ist das Gespräch ernüchternd für alle Parteien. Und davon rate ich ab, denn das hinterlässt einen Eindruck, der nicht mehr auszulöschen ist. Natürlich kann man jetzt fragen, wie konnte sowas passieren? Und da ist jeder der Beteiligten auch irgendwo, spannend, ne? irgendwo. Ich bin auch dankbar für die Ehrlichkeit, wie mir das geschildert wurde, aber es lässt einen schon sprachlos zurück, denn die Frage nach der Geografie und der geografischen Flexibilität ist eigentlich meine erste. Denn in vielen Fällen, Remote-Anteil hin oder her, gibt es irgendwo eine Zentrale oder es gibt einen Standort und es gibt ein Team und das muss ein neues Team werden, die Führungskraft muss ankommen und das funktioniert halt meistens nur über Dasein und Sehen. Und wenn das nicht 50 Kilometer entfernt ist, sondern 200, 300 oder 400 Kilometer, dann muss das irgendwie organisiert sein und abgesprochen sein. Und diesen Fakt stelle ich eigentlich ganz an den Anfang eines jeden Gesprächs. Das ist ein Schwarz-Weiß-Filter in der Regel. Geht, geht nicht. In manchen Fällen wird ein Graubereich draus und den muss man dann genau im Auge behalten, wie der sich entwickelt. Aber eigentlich ist das auch relativ schnell und einfach zu klären, bevor ich in einen Prozess gehe. Schatz, ich habe hier angenommen, ich finde eine Stelle in Hamburg und wir wohnen jetzt in Stuttgart. Sollte ich mich damit beschäftigen oder nicht? Und dann gibt es die Aussage, Hamburg fand ich schon immer schön oder bloß nicht. Wir haben jetzt hier gerade gebaut, gekauft, einen Kita-Platz gefunden, lass da die Finger von. Klingt jetzt erstmal nicht kompliziert und spart allen Beteiligten Zeit und auch Ärger.
Weißt du, was ich jetzt gerade schön finde, ist, dass es zum einen nicht die klare Aussage gibt, nur Remote ist gut oder nur Büro ist gut, sondern es kommt auf die Stimmigkeit einfach an. So die Stimmigkeit, die Passung zwischen dem, was das Unternehmen ist, braucht, darstellt, wo das sich gerade befindet und demjenigen, der halt dahin geht. Und auch an der anderen Seite, ne, du hast vorhin gesagt, es sind halt zwei Systeme, die da irgendwie zusammenfinden müssen in irgendeiner Form. Auch da zu gucken, wie ist die Stimmigkeit. Und ich finde, das bewusst wahrzunehmen und da ehrlich mit sich selbst zu sein, auf der einen wie auf der anderen Seite, das ist für mich schon Next Level irgendwie. Das ist für mich schon Next Level Leadership. Sich nicht zu verbiegen, um irgendwas hinzukriegen, sondern wirklich sich in aller Klarheit auf so einen stimmigen Findungsprozess einzulassen, oder?
Und jeder ist auch nicht für alles gemacht. Ich habe einen Kunden, da ist die Vertriebsorganisation komplett in Deutschland verteilt. Die sind nirgendwo im Büro. Im Büro trifft man sich und da ist ein kleiner Teil der Supportorganisation. Aber eine verteilte deutschlandweite Organisation muss man als Führungskraft dann auch genauso führen können. Da entfällt halt dieses Präsenzelement. Im Sinne von, wir haben ja ein Büro, wir haben ja die Kaffeemaschine und die Kantine. Ja. Natürlich treffen die sich auch zu Abstimmungen, Reviews, Teammeetings, Teambuildings, wie auch immer. Aber die Regel ist eine Arbeit, die komplett remote und über Telefon oder Videokonferenz miteinander stattfindet. Das ist auch nicht für jeden gemacht. Und demgegenüber gibt es dann Kulturen, die sind deutlich stärker Office geprägt. Da gibt es eben den einen Standort, wo auch alle sind. Das heißt, wenn man da hinfährt, dann sitzt man nicht da und macht Videokonferenzen mit anderen Standorten, sondern ist man wirklich an einem Standort, wo man von der Produktion bis zur Geschäftsführung alle treffen kann und auch treffen sollte. Und das Ganze macht natürlich dann andere Türen auf und ist was für Leute, die genau diese Art von Führung, Miteinander, Arbeitskultur vielleicht brauchen, damit sie am besten funktionieren können. Hm.
Wie findest du deine Leute? Kommen wir mal zurück zum Bewerbungsprozess. Wie tust du kund? Hier ist eine Stelle, die will ich besetzen. Wie funktioniert das bei dir üblicherweise?
Das ist das magische Geheimnis.
Kannst du es grob beschreiben oder sind das die geheimen Zutaten?
Das sind die geheimen Zutaten. Es ist sicherlich zunehmend es ist Multikanal. Ich bin Teil einer Partnerschaft mit einer großen Datenbasis, wo man sicherlich anfangen kann zu suchen. Da wir in unterschiedlichen Industrien arbeiten, bereinigt sich diese Datenbank für mich dann anhand der möglicherweise notwendigen Industrieerfahrung. Das heißt, die Kandidaten, die da drin sind, die kenne ich in der Regel eigentlich schon, weil ich mit denen in Kontakt war in vergangenen Suchen. Natürlich hat man aus vergangenen Suchen noch Kontakte, die man nochmal aufwärmen kann. Das Netzwerk liefert auch immer nochmal einen Hinweis im Sinne von, ich habe da jemanden, ich kenne da jemanden, die gute alte Stellenanzeige, die Direktansprache, all das zusammengenommen füllt letztendlich das Eimerchen und wird dann Schritt für Schritt runtergefiltert, bis man dann an den Punkt kommt, wo man sagt, so jetzt habe ich meine Anzahl an Kandidaten, von der ich glaube, das gibt dem Kunden genug Optionen, um in den Prozess reinzustarten und Interviews zu führen, mit dem Ziel, eine davon nachher über die Ziellinie zu schieben und einzustellen.
Das heißt, mit allen potenziellen Kandidaten führst du letztendlich zumindest mal ein Gespräch vorab mit Hilfe von diesen Schwarz-Weiß-Fragen. Du siebst ein bisschen aus, du versuchst ein Gefühl dafür zu kriegen, wer ist da eigentlich, passt das zu dem, was ich wahrgenommen habe? Das sind ja wahnsinnig viele. Also ich meine, ich weiß jetzt, warum du hier so viele Stunden oft sitzt und sprichst.
Ja, also es klingt so banal, dass ich mich fast schäme, aber man lernt ja nicht aus. Ja, ich schicke keinen Kandidaten an meinen Kunden weiter, den ich nicht vorher sorgfältig entdeckt habe. Und ja, in meiner letzten oder meinen letzten 10 Jahren und auch schon davor habe ich festgestellt, dass es für mich keinen Unterschied macht, ob ich jemanden persönlich treffe oder ob ich den audiovisuell kennenlerne und auf der Basis dann eine Entscheidung treffe. Es geht schneller, es spart allen Zeit, man kommt schneller auf den Punkt. Aber ja, ich habe dann mit jedem gesprochen und die wichtigsten Punkte vorgeklärt. Es gibt unterschiedliche Suchen, unterschiedliche Dringlichkeiten und unterschiedliche Möglichkeiten, auch abzutauchen. Aber das ist tatsächlich so.
Wann bleibt bei dir jemand so richtig hängen nach einem Gespräch? Also wann bleibt bei dir jemand so im Besten, also ich mag das ja total gern, dieses Wortspiel mit dem merkwürdig, ne? Wann bleiben bei dir Menschen so richtig hängen? Wäre ja umgekehrt dann auch die Aussage darüber, was muss ich tun, um bei einem Personalberater sichtbar zu sein, ne, sichtbar zu bleiben.
Ja, also ich habe natürlich die tollsten Kunden und die tollsten Mandate. Und diese Begeisterung muss ich ja auch in den Markt tragen. Letztendlich ist das ja ein sequenzieller Verkaufsprozess, in dem ich mich hier befinde. So, wenn ich jetzt einen Kandidaten anspreche und ihm meinen Kunden und diese Vakanz verkaufe, dann macht das ja was auf der anderen Seite und dann kommt eine Reaktion zurück. Wenn die jetzt neutral ausfällt im Sinne, das klingt ja ganz spannend, Herr Peters, schicken Sie mal, ich schaue mir das an, ich melde mich und dann führt man vielleicht nochmal ein Gespräch und das bleibt alles so wohlwollend moduliert, dann ist das nicht diese Art von merkwürdig, die du gerade hinterfragt hast. Also jemanden zu haben auf der anderen Seite, wo man merkt, da ist gerade so ein Funke übergesprungen. Der kann mit der Kultur was anfangen, der kann mit der Rolle was anfangen, der fragt interessiert nach und zwar auch richtig spannende Fragen und man spürt so eine Motivation, die jetzt nicht nur daraus gespeist ist, braucht einen Job, sondern das könnte tatsächlich der richtige nächste Schritt für mich sein. Das sind dann die Profile, wo man gedanklich schon irgendwo einen Haken hintermacht oder die hängen bleiben, so wie du es hinterfragt hast. Ja.
Also es hängt gar nicht so sehr an persönlichen Merkmalen, wie hat diese Uni besucht oder jenes tolle Hobby oder jeden besonderen spannenden Job, sondern es ist wirklich dieses Maß an Interesse, Begeisterung, Interaktionsfähigkeit.
Das ist ein Punkt. Es ist multifaktoriell oder es ist kompliziert, wie man so schön sagen würde. Natürlich spielt alles irgendwie mit rein, wobei die Uni selber für mich fast keine Rolle mehr spielt, genauso wenig wie irgendwelche Arbeitszeugnisse, die dann begeistert noch eingereicht werden und von manchen Kunden auch noch angefordert werden. Aber es ist ein Gesamteindruck. Wie hat jemand sein Leben gestaltet? Wie sind die einzelnen Schritte gekommen? Ist das maximal geplant gewesen? War da ganz viel Zufall? Da gibt es ja wirklich sehr, sehr spannende Lebensläufe da draußen. Und das zu verstehen, zu sagen, irrlichtert da jemand durch sein Berufsleben oder hat da jemand Chancen gesehen und eben genau diese Flexibilitäten ausgetestet? Ich möchte hier eine Führungsrolle haben. Also gehe ich jetzt in den Retail-Bereich, da kann ich ganz schnell als Filialleiter Führungserfahrung sammeln in einem knallharten Umfeld, um dann aber festzustellen, dass das ein Umfeld ist, in dem man sich dauerhaft nicht sieht, um dann wieder die Industrie zu wechseln, aber diese Führungserfahrung mitzunehmen. Also es sind viele Aspekte, die diese Merkwürdigkeit letztendlich ausmachen.
Okay. Was für mich jetzt, ne, also ich habe ja schon oft gesagt, eigentlich ist das ganz spannend, in welchen Feldern wir beide unterwegs sind. Das heißt, wenn ich jetzt mit jemandem spreche, der sich vielleicht umorientieren möchte, dann bleibt für mich jetzt gerade hängen, ist total wichtig, dass du dich erstmal mit dir selbst so auseinandergesetzt hast und geguckt hast, was kann ich, was will ich und was möchte ich vielleicht auf der Basis auch ausprobieren in irgendeiner Form, um dann eben Erfahrungen zu sammeln und über die Erfahrungen eben den nächsten Schritt auch zu machen. Ich merke immer wieder, dass es ich finde es immer ganz schwierig im Coaching, wenn jemand vor mir sitzt und sagt, ich möchte jetzt mit Ihnen meine nächsten 5 oder 10 Jahre planen. Dann merke ich immer, wie ich so einen Widerstand kriege, weil so funktioniert das Leben, glaube ich, inzwischen nicht mehr. Es kann kein Mensch mehr planen, was in 5 oder in 10 Jahren ist. Aber sich intensiv mit sich zum jetzigen Zeitpunkt auseinanderzusetzen, zu überlegen, okay, was ist denn der nächste mögliche Schritt? Das klingt ja dann doch total sinnvoll auf alle Fälle.
Ich glaube, ich bin sowieso ein schlechter Ansprechpartner für das Thema Berufsleben und Leben konsequent durchplanen für die nächsten 5 oder 10 Jahre. Und die Entwicklungen der letzten 5 Jahre plus haben uns das ja nochmal knallhart vor Augen geführt, wie viel Zufall da draußen unser Leben und unsere weitere persönliche und berufliche Entwicklung beeinflussen. Also ja, sich selbst verstanden zu haben und das auch rüberzubringen, und sich nicht zu positionieren, ich kann alles oder ich könnte alles können und ich könnte auch alles machen wollen und das gerne auch überall, sondern wirklich das Ganze zu systematisieren. Was ist meine Funktion? Was ist meine Umgebung, Unternehmensumgebung? Welche geografischen Flexibilitäten habe ich? Was ist mein Anspruchsniveau? Möchte ich jetzt einen Schritt zur Seite machen? Möchte ich einen Schritt nach vorne machen? Wenn ja, warum? Diese kurzfristige Klarheit, die kommt dann auch in den Gesprächen rüber und dann kommt man auch sehr schnell an den Punkt festzustellen, passt das oder passt das teilweise und wir müssen noch tiefer beleuchten oder passt es hier vielleicht auch gerade nicht, obwohl es grundsätzlich ein sehr interessanter und spannender Hintergrund, Erfahrungsschatz ist.
Okay. Merkst du, dass sich der Markt da irgendwie verändert an der Stelle gegenüber von vor 5 oder 8 Jahren oder 10 Jahren oder so? Ändert sich da was? Also ich habe ja tatsächlich durch das Thema Purpose-Findung, Sinnsuche, ich habe doch mehr mit Leuten zu tun, die wirklich auf der Suche nach dem allerfüllenden Thema sind. Umgekehrt erlebe ich da immer noch so ein Gap zwischen Wirtschaft und dem Individuum. Alles ist in Entwicklung. Ist das so die eierlegende Wollmilchsau zu finden? Ist das ein Trend oder eher im Gegenteil oder... Wie erlebst du das gerade?
Es ist eine Integrationsfrage auf allen Seiten und auch da regiert ganz, ganz, ganz stark die Farbe Grau und nicht Schwarz oder Weiß. Ich tue mir immer schwer mit den Begriffen Arbeitgeber versus Arbeitnehmermarkt.
Sowieso kein Versus.
Was haben wir denn jetzt gerade? Auch das ist wieder sehr unterschiedlich. Es gibt Regionen, da ist es immer so und dann gibt es andere Regionen, da ist es immer so. Diese Flexibilität, von der wir gerade schon sprachen, die ist auf beiden Seiten da. Die Unternehmen verändern sich, die Führungskräfte auf Geschäftsführungsebene verändern sich, Ansprüche an die Integrationsfähigkeit von Familie und Beruf sind sicherlich andere. Umgekehrt sind die Erwartungen immer noch die gleichen, was Wachstum fürs Unternehmen angeht, Absicherung der Zukunft, Wettbewerbsdruck, Internationalität. Das heißt, die Führungskräfte müssen das Gleiche oder mehr noch leisten als früher in ganz anderen Geschwindigkeiten, dafür aber auch mit möglicherweise anderen Flexibilitäten und eben dafür sich den Match zu finden. Was brauche ich, damit ich als Führungskraft funktionieren kann, maximal gut funktionieren kann? was brauche ich, damit das Funktionieren mit dem familiären Funktionieren zusammenpasst und umgekehrt, was hat das Unternehmen für Anforderungen und was kann das für Freiheitsgrade geben? Und dann kommt nachher was bei raus, was beide Seiten maximal glücklich macht und erfolgreich vor allen Dingen auch. Geht ja hier nicht nur um glücklich machen. Und dann kommt schon ganz viel Erfüllendes bei rum.
Ja.
Dann kann man schon viel bewegen und selber auch das Gefühl haben, ich bin im Einklang hier mit meinem persönlichen Lebensentwurf.
Das finde ich sehr schön. Also das mag ich auch immer wieder in diesen Fragestellungen, die mir im Coaching begegnen. Ach, ich möchte glücklich werden, das ist alles nicht erfüllend. Nachher stelle ich fest, dass diejenigen am erfülltesten unterwegs sind, die es geschafft haben. Das klingt jetzt total langweilig, aber was Funktionierendes, Vernünftiges hinzubekommen mit ihrem gesamten Lebensentwurf, was stimmig ist, was Ergebnisse liefert in vielerlei Hinsicht und den Erfolg dann eben auch privat in gewisser Weise auch liefert. Und das ist dann vielleicht nicht immer permanent das große Glück. Ich glaube, da können wir beide auch genug von erzählen, aber es funktioniert halt nachher auf vielerlei Hinsicht. Ich mag den Begriff Funktionieren nicht so gerne, aber es fließt. Ich glaube, das finde ich schön an der Stelle. Okay, also wir waren bei dem Punkt, du sprichst wirklich mit jedem Bewerber. Das heißt, du hast vorher Bewerbungsunterlagen gesehen. Wir hatten das LinkedIn-Profil schon. Nehmen wir nochmal Stichwort Bewerbungsunterlagen. Also gerade so ein Lebenslauf. Was sollte man auf gar keinen Fall tun in einem Lebenslauf?
Sollte man gar keinen Fall machen. Puh.
10 Seiten?
10 Seiten, ja. Das ist schwierig. Ich hatte neulich den Lebenslauf von jemandem, der wirklich sehr, sehr gut und auch sehr erfahren war. Und dann musste ich mich das im Interview durch so 10 Seiten Lebenslauf blättern. Da ist dann ganz viel Weiß drin. Und irgendwann verliert man da vor lauter Blätterei auch die Fähigkeit, jetzt die einzelnen Details aufzunehmen, die sich hinter irgendeiner Stelle verbergen. Also da das richtige Maß zu finden, je nach Erfahrung, der gute alte Zweiseiter kann erstmal gut funktionieren. Wenn es 3 Seiten sind, ist das auch okay. Aber auf 3 Seiten sollte man eigentlich dann soweit dargestellt haben, was habe ich, wo war ich, was war meine Funktion und was habe ich in ein paar Bullet Points dort bewegt, was mich für weitere Rollen qualifiziert hat oder qualifizieren könnte. Und dann kann man auf der Basis tiefer bohren. Schlimm sind dann 10-seitige Lebensläufe, die eigentlich relativ generisch formuliert sind, wo man 10 Seiten durchgeblättert hat und eigentlich noch nicht wirklich weiß, was hat er, was hat sie jetzt eigentlich genau gemacht in der Rolle? Also warum wurde nachher eine Beförderung ausgesprochen? Warum war das wertstiftend? Dann wird's zäh. Ja, also insofern ein guter Lebenslauf mit Bild, ohne Bild. Da streiten sich die Geister. Bei LinkedIn finde ich ein Bild aufgrund der digitalen Fülle wichtig, um das erlebbarer zu machen. Bei einem Lebenslauf ist in den meisten Fällen aus den bekannten Gründen mittlerweile schon keins mehr drauf. Gibt umgekehrt auch wieder mehr Platz für den relevanten Content darunter und das Ganze dann schön knackig formuliert, so dass man als Leser schnell versteht, was hat hier jemand bewegt. Mhm. Und wenn es das dann noch wahlweise auf Deutsch oder Englisch gibt, damit auch da alle Anforderungen seitens des Kunden schnell befriedigt werden können, dann hat man es mal schon gut aufgestellt.
Was ist sonst noch wichtig? Das berühmt-berüchtigte Anschreiben, gibt es das überhaupt noch in der
Form? Ich lese sie nicht. Ich lese sie nicht. Die Anschreiben sind in der Form meistens ähnlich den E-Mails, die ich ungefragt bekomme, wo immer exakt der gleiche Text drin steht. Sehr geehrter Herr Peters, ich wende mich an Sie als Führungskraft der Automobilindustrie. Ich werde mich in den nächsten Monaten beruflich verändern und deswegen möchte ich jetzt schon den Kontakt zu Ihnen aufbauen. Daraufhin folgt ein Paragraph der Unternehmensmehrwerte, die geschaffen wurden. Und die Mail kriege ich jeden Tag 5-mal. Die ist pseudo-personalisiert und sagt eigentlich gar nichts aus und hilft mir nicht weiter, weil gerade in dem Fall ich ja nachher erstmal genau das, was wir vorher schon diskutiert haben, verstehen muss, was braucht mein Kunde eigentlich für eine Persönlichkeit und für einen Hintergrund, um das dann zusammenkriegen. Und dann ist so ein generisches Anschreiben maximal sinnlos. Also die Geister streiten sich. Ich glaube nicht an Anschreiben. Ich glaube an einen guten Lebenslauf, der zur richtigen Zeit passend dann serviert werden muss oder eben per Glück auch auf dem Tisch liegt. Und dann ergibt sich aus dem Kontakt eben die Motivation und die Passung, die aus so einem Anschreiben heraus sprechen muss. Das ist für mein Gewerbe sprechen. Wenn man sich in anderen Umfeldern bewegt, wo man eine Position ausschreibt und nachher Bewerbungen filtern muss, weil man so viele Bewerbungen bekommt mit einer sehr großen Streubreite, dann kann die Relevanz eines Anschreibens ein ganz anderes sein. Für mich spielt es keine Rolle.
Stichworte wie Zeugnisse, Referenzen, sowas in der Art?
In einem Frühstadium nicht. Wie gesagt, die Zeugnisse, wir alle, die irgendwann schon mal die Rolle gewechselt haben, wissen, dass Zeugnisse entweder ein neutraler Standardprozess sind, wo irgendwo eine Checkliste abgearbeitet wird, je nach Austreten und Ausscheidens vielleicht noch eine gewisse Form des Nachtretens von irgendeiner Seite oder von Rechtsanwälten mit maximalem Wohlwollen eingefordert wurden, sodass die Aussagekraft nachher sehr, sehr überschaubar ist. Also ich lese auch Zeugnisse nur noch, wenn ich glaube, da könnte ich vielleicht nochmal zufällig irgendwas entdecken, weil irgendwo eine Unstimmigkeit bei mir im Kopf ist. Aber ansonsten für einen Erstkontakt reicht ein guter Lebenslauf.
Reicht ein guter Lebenslauf. Und im späteren Prozess dann, kann mich daran erinnern, dass du schon Referenzen durchaus mal abtelefonierst, auch mal hörst, wie das so.
Sehr, sehr gerne genommen. Ich glaube an eine Vielzahl von Eindrücken, die sich dann im Laufe eines solchen Prozesses ergeben. Dazu gehört auch die Management-Diagnostik. Da haben wir schon drüber gesprochen, sprechen wir vielleicht noch drüber. Ist aber ein ganz separates Feld und braucht, glaube ich, auch sehr viel Zeit. Das ist aber auch nur eine weitere Impression. Und ja, auf der Zielgeraden versuche ich für die finalen Kandidaten, den finalen Kandidaten, ein, zwei Referenzansprechpartner zu bekommen. Und im Sinne deiner Frage, sich da vorbereitet zu haben und ein, zwei Personen aus der nahen beruflichen Vergangenheit im Ärmel zu haben, die man benennen könnte, wenn jemand fragt, ich würde gerne mal mit einem Vorgesetzten aus den letzten Arbeitsverhältnissen sprechen, ich würde gerne mal mit einem Mitarbeiter oder Mitarbeiterin sprechen, um zu verstehen, wie haben die sie als Führungskraft erlebt oder wie war es sie als Führungskraft entsprechend zu führen. Das relativ zeitnah produzieren zu können, ist auf jeden Fall eine gute Vorbereitung. Der eine Personalberater zieht's, der andere nicht. Das ist auch nachher kein kriegsentscheidender Schritt mehr, aber es ist ein weiteres Element im Entdecken einer Person, einer Persönlichkeit.
Okay. Wir hatten vorhin das Thema LinkedIn. Ich komme jetzt mal zurück zu der Frage mit dem Thema, wie aktiv muss ich denn auf LinkedIn sein? Guckst du dir das? Wie tief guckst du dir jemand an, Aktivitäten auf LinkedIn? Was machst du mit LinkedIn? Welche Rolle spielt das für dich auch bei deiner Arbeit vielleicht?
Man guckt schon, wie bewegt sich da jemand? Was sind so die Themen, die vertreten werden? Aber das ist eigentlich eher ein Negativfilter. Worst case. Im normalen Fall hat jemand genau ein paar Glückwünsche ausgesprochen, vielleicht ein bisschen Content geteilt oder sogar selbst erstellt. Da sind wir ja schon in einer sehr engen Ruhe. Und bei dem geteilten Content, da kriegt man dann sehr schnell ein Gefühl, was ist denn da für jemand unterwegs? Ne? Sind das berufliche Themen? Sind die internationaler Art? Ist das wohlwollend? Ist das eher kritisch? Ist das wahllos? Ist das relativ regelmäßig? Also es ist so ein Gesamteindruck, der sich da formt. Mhm. Aber ich gucke mir jetzt nicht die Beiträge an und lege das meinen weiteren Evaluierungen zugrunde.
Okay. Irgendwann hast du dann ausgewählt quasi, der Kunde hat gesagt, diese 5 Leute oder diese 6 wollen wir sehen oder 4, keine Ahnung, wie viel sind es üblicherweise? Wer landet in so Finalen? Wie groß ist so ein Feld am Ende? Wenn jemand wirklich zum Gespräch eingeladen wird?
Es variiert. Wir haben Prozesse, da sind wir froh, wenn wir 2 richtig gut passende Kandidaten nachher in die Interviews kriegen. Bei anderen habe ich auch schon 10 vorgeschlagen, wovon dann nachher 6 interviewt wurden. Also es ist abhängig von der Jobbeschreibung, der Geografie oder der geografischen Freiheit. Und da bewegt sich die Spannbreite.
Okay. Das heißt, wenn ich als Bewerber jetzt tatsächlich im Rahmen von so einem Prozess eingeladen werde, kann ich eigentlich schon mal wissen, es sind nur noch sehr, sehr wenige da. Und eigentlich das, was über Lebenslauf, Fähigkeiten und so weiter abgecheckt wurde, ist eigentlich auch per se ein Haken dran. Oder? Wie würdest du das sehen? Von was kann ich denn ausgehen in so einem Moment, wenn ich so weit schon geschafft habe?
Ja, es ist dann immer noch mal mein Blick auf die Dinge. Wenn es dann zu einem Interview kommt, dann guckt ein Kunde mit seinen mehreren Entscheidern, die dann meistens noch involviert sind, ja auch noch mal auf den Lebenslauf und entdeckt da ganz andere Aspekte, setzt noch mal ganz andere Schwerpunkte, wertet die auch noch mal anders für sich in Bezug auf Wechsel. Ich persönlich bin mittlerweile recht schmerzfrei geworden, was Wechselhäufigkeiten angeht. Auch da kann ich dir keine harte Zahl geben, aber man guckt sich das an und sagt, na, das kann ich irgendwo nachvollziehen. Und es gibt tatsächlich auch Karrieren, wo auch eine Menge Pech dazu kam, Akquisitionen, Pleiten, geografische Veränderungen, Eigentümerwechsel, wo sich dann Karrieren öfter verändern, als sie es eigentlich, als jemand es
Wollte.
eigentlich gewollt hatte.
Ja.
Umgekehrt bin ich da nur mit meiner Meinung vertreten. Der Kunde hat seinen eigenen Erfahrungshintergrund, sein eigenes Bild und für den kann eine Anzahl an beruflichen Wechseln höher sein oder zu hoch sein in dem Fall, wo ich sage, das lohnt sich. Und sie lassen sich auf das Gespräch ein, kriegen aber im Gespräch das Gefühl, dass sie es nicht so richtig greifen konnten, nachvollziehen konnten und dann eher vorsichtig zurückziehen und sagen, nee, glauben wir nicht. In dem Maße, wie sie es glauben, Herr Peters. Ja? So, aber es geht um einen persönlichen Fit. Natürlich sollen auch die Hard Facts müssen nochmal abgecheckt werden. Gerade in der ersten Interviewrunde, dass es eine Grundchemie da ist. Ja? Dass man auf beiden Seiten auch das Gefühl hat, das könnte passen. Ja? Das Unternehmen, die Repräsentanten und die Kultur könnten zu mir passen, was ich suche und möchte. Umgekehrt, auf der anderen Seite bringt da jemand die richtige Einstellung, Kommunikation, Erfahrungshintergrund mit, den wir uns hier vorstellen könnten in dem Team, im Unternehmen, in unserer Kultur.
Was ist so ein Bewerbungsgespräch, wo du sagst, das geht gar nicht? Also was passiert schlimmstenfalls in einem Bewerbungsgespräch? Alles, was am besten nicht
Auch die
passiert.
Liste ist endlos. Also da könnte man eine eigene Folge
Komm,
machen
erzähl mal ein paar Anekdoten vielleicht.
aus Outtakes. Ich weiß gar nicht. Das sind von Verspätungen angefangen, unentschuldigt, über technische Setups,
In Online-Interviews dann, ne?
die war ja teilweise auch mit dem Kunden, je nachdem, was da so im Hintergrund hängt, also von Aktbildern über irgendwelche dubios bestückten Bibliotheken oder Bücherregale, Setups in einem Zimmer, wo im Hintergrund dauernd jemand durchläuft, und damit meine ich jetzt nicht das Kind, das mal kurz Papa oder Mama sagen kommt. Die Art und Weise, wie jemand sich auf das Gespräch nicht vorbereitet hat und dann natürlich der Klassiker am Ende, wo ich auch die Kandidaten ermutige, mit einer substanziellen Frageliste zu kommen, die in der Regel auch nicht komplett abgearbeitet werden kann, aber dieses Gespräch auch nicht nur als Antwortgeber zu nutzen, sondern auch als Fragesteller. Denn das sagt in den allermeisten Fällen viel mehr aus auf den letzten 10 Minuten als die 50 Minuten Antworten, die vorher gegeben worden ist. Und wenn dann Fragen kommen nach der Reisekostenregelung und nach der Überstundenvergütung in einem ersten Kennenlerngespräch, dann fällt man innerlich schon in sich zusammen,
Ja.
ohne diese Themen jetzt als irrelevant bezeichnen zu wollen. Das ist nichts, was man in dem ersten Gespräch wissen und kennenlernen möchte, um festzustellen, ist das ein Unternehmen, eine Kultur, die zu mir passt? Sind das Menschen, mit denen ich Zeit verbringen möchte? Und diese fehlende Vorbereitung, diese fehlende Detailtiefe, die fehlende Kreativität, sich da auf einzulassen, da habe ich auch schon einige Male sehr viel Contenance bewahren müssen vor dem Bildschirm.
Ich habe gerade ganz viel Kopfkino. Ich glaube, dieses Thema Bewerbungsgespräch, da machen wir noch mal eine eigene Folge draus. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass es ganz viele Fragen gibt in der Richtung, wie muss ich mich denn darauf vorbereiten als Bewerber, aber gerade eben auch, wie muss ich es vielleicht auch führen als jemand, der einstellen möchte. Also welche Fragen stelle ich dann mal jenseits von, wo sehen Sie sich in 10 Jahren? Auch da ist ja, ich glaube, da gehört auch einiges dazu. Da machen wir, glaube ich, eine eigene Folge draus. Auch mit Blick auf die Zeit, die wir tatsächlich schon aufgenommen haben. Uiei, 1 Stunde. Gut, also wenn du jetzt, also wir haben ja schon ganz viel abgegrast, wir haben Einblicke bekommen in das, wie du deinen Job erlebst. Wir haben ein bisschen was darüber gehört, was ist eigentlich mit digitalen Plattformen wie LinkedIn, was ist mit KI, ne, wie sieht ein Bewerbungslauf und Lebenslauf aus, solche Sachen alles. Um es ein bisschen abzurunden, wenn es jetzt nach Ende dieses Gesprächs, und ich nenne es echt mal Teil 1, weil ich könnte mir vorstellen, dass da eine Menge Folgefragen kommen. Wenn du jetzt einer Führungskraft einen einzigen Impuls mitgeben könntest, um sich in einem nächsten Bewerbungsprozess gut zu zeigen, und jetzt sehe ich, wer gen Himmel guckt und sich wirklich fragt, was soll er da jetzt gleich sagen, was würdest du denen sagen, basierend jetzt auf dem, was wir heute besprochen haben? Weil das Feld ist ja riesig, ne? Wir reden ja jetzt nicht über mal eben, das ist ja deine gesamte Profession eigentlich, die wir jetzt versucht haben abzudecken in irgendeiner Form. Was wäre das? The one and only. Und ich erwarte keinen Anspruch auf Perfektion jetzt.
Klarheit und Ehrlichkeit, sind die beiden Begriffe oben drüber. Also sich klar zu sein, was kann ich, was will ich, und ehrlich in den Prozess mit reinzugehen, diese möglichen Begrenzungen auch für sich klären zu können oder anzusprechen und entsprechend offen im Gespräch zu kommunizieren, was man möchte, was man anders möchte, auch was das Unternehmen oder die Position zu bieten hätte. Ja, dieses Verstehen wollen, also sich selber verstanden haben, aber offen sein, verstehen zu wollen, was sich da draußen tut. Zu oft spreche ich mit Leuten, die haben eine Stellenanzeige gesehen und sagen, ich weiß genau, was Sie suchen, Herr Peters. Da bin ich eigentlich schon, ist eigentlich schon vorbei, das Gespräch. Wenn die, ohne mit mir über den Kunden und die Situation und die Rahmenbedingungen gesprochen zu haben, mir sagen, ich weiß genau, was sie suchen und ich bin ihr Mann oder ihre Frau, dann ist das genau diese fehlende Offenheit, von der ich gerade sprach, die nachher dann hilft, auch auszuloten, auszuverhandeln, wo man hier gemeinsam in diesem Prozess vorankommen könnte oder sollte.
In aller Klarheit, das war ein super Abschlussstatement. Ich danke dir sehr. Ich freue mich auf die Fortsetzung, die ich hiermit schon eingekauft habe. Und wir gehen jetzt mal gucken, was sonst noch hier zu tun ist.
Wunderbar, dann
Danke dir.
auf an die Arbeit.
Ich hoffe sehr, dass diese Folge mit Oliver dir gut gefallen hat. Und wenn du eine thematische Vertiefung möchtest, dann lass mich das gerne wissen. Schreib mir gerne eine E-Mail an kontakt@juliapeters.info oder kontaktiere mich über Instagram oder LinkedIn und schreib mir deine Themenwünsche. Denn mein Mann hat schon signalisiert, dass er bereit wäre, hier und da ein bisschen mehr in die Tiefe zu gehen. Zum Beispiel zum Thema, wie führe ich denn eigentlich ein Bewerbungsgespräch? Also herzliche Einladung, das zu tun. Mehr zu Oliver und dem, was er macht und anbietet, findest du über sein LinkedIn-Profil oder auch seine Webseite. Beides findest du in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich dir eine wunderbare Zeit, viel innere Stärke und ja, wie immer, just keep going.